Die Weihnachtsferien beginnen am 19. Dezember, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wir haben jetzt noch die heutige und dann noch zwei Vorlesungen vor Weihnachten. Und dann sind die Ferien bis zum 6. Jänner. Nachher sollten dann noch vier Lehrveranstaltungen stattfinden. Also sehr viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir kommen gewissermaßen unter Termindruck. Das war unseren prähistorischen Vorfahren völlig fremd. Die hatten keine Termine, die hatten keine Kalender, die hatten keine Weihnachten, keine Weihnachtsferien und waren mehr oder weniger damit auch zufrieden. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wir haben zum letzten Mal über die kognitiven Welten unserer prähistorischen Vorfahren gesprochen und ich habe da zunächst auf eine methodologische Frage, Problematik hingewiesen. Wir haben nur indirekt Zugänge zu den kognitiven Welten prähistorischer Menschen über die Artefakte, über Werkzeuge. Über die ersten, vor 5,5 Millionen lebenden Menschen können wir wenig sagen. Es ist anzunehmen, dass die ähnlich wie die heutigen Schimpansen relativ einfache Werkzeuge aus Holz, Zweigen, Ästen und so weiter hergestellt haben, um damit kleinere Tiere zu fangen oder irgendwelche Pflanzen auszugraben, Wurzeln auszugraben und ähnliches mehr. Im Weiteren, was so nachgewiesen ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, vor circa 2,7 Millionen entstanden dann Steinwerkzeuge, die da schon relativ effektiv waren. Ein weiterer Schritt, ein wichtiger Schritt in der kognitiven Evolution war vor 1 Million Jahren ungefähr die Entdeckung der Nutzung des Feuers, ein ganz gewaltiger Schritt in der Evolution des Menschen, der wie gesagt auch soziale Konsequenzen hatte, Konsequenzen für die soziale Evolution. Denken Sie an das Kochen, gemeinsames Essen und so weiter, ein ganz wichtiger Punkt. Der Faustkeil wurde noch etwas früher, vor 1,5 Millionen Jahren, erfunden, auch ein sehr wesentlicher Schritt. Das war ein auf beiden Seiten behauener, zugespitzter Stein, mit dem ziemlich effektiv Verschiedenes machen kann, Tiere erlegen kann und auch Fleisch zerlegen kann und so weiter. Dann natürlich vor circa 500 oder 600.000 Jahren die ersten Speere und Lanzen. Das war eine ganz entscheidende Entwicklung auch. Vor allem das Jagen auf Distanz. Und man muss das hier nicht mehr mit dem Beutetier direkt konfrontieren, sondern konnte unter Anführungszeichen Fernwaffen verwenden, das Tier also mit relativ geringer eigener Gefahr erlegen. Wie ich zum letzten Mal gesagt habe, so da hätte die ganze Tierwelt in Aufregung geraten müssen, denn da war plötzlich eine Kreatur unterwegs, wohlgemerkt auch zweibeinig. Das ist auch ein interessanter Punkt aus der Sicht der Tiere. Löwen, Leoparden und auch andere Raubtiere, die für uns sehr gefährlich sind, sind, wenn sie Menschen nähern, in der Regel vorsichtig. Denn die Körpergröße, die irritiert das Tier gewissermaßen, wenn der so groß ist, kann auch gefährlich werden. Und wie gesagt, die Verfügbarkeit von Speeren und von Lanzen, das war also für die Tierwelt eine völlig neue Gefahr. Ich habe da zum letzten Mal ja aus einem Buch über Steinzeit auch ein Zitat gebracht, nicht, wie ein junges Flusspferd erlegt wurde, das eigentlich unbedarft dagelegen hat gegen einen Löwen. Da brauchte es keine Angst haben, im Wasser wäre es dem Löwen überlegen gewesen. Aber zwei Lanzen, die das Tier, das eine irgendwo im Bauchbereich, das zweite im Auge, die zweite im Auge getroffen haben, dagegen hatte das Tier keine Chance. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass also man kann allgemein sagen, dass die Werkzeuge, die Artefakte, je weiter man sich von der Vergangenheit, der Gegenwart nähert, natürlich immer mehr und immer komplexer werden. Aus der Jungsteinzeit, also aus der Zeit, die vor etwa 15.000 Jahren begann, also ein sehr kurzer Zeitraum in der Evolution, da kennt man schon eine ganze Menge, eine ganze Fülle von Werkzeugen, Harpunen und Angelhaken und Nähnadeln und viele, viele Dinge mehr. Spekulativ bleibt natürlich erst die mentale Entwicklung im engeren Sinne, die sogenannten höheren geistigen Fähigkeiten, Sp- Sprache, Denken, Metaphysik. Wann begann das alles? Über die Sprache werden wir noch nach Weihnachten kurz reden. Wir haben Grund zur Annahme, dass jedenfalls auf der Stufe des frühen Homo sapiens und des Neandertalers jenseits Vorstellungen entwickelt worden sind. Metaphysische Gedanken über ein mögliches Weiterleben nach dem Tod. Und dass zu diesem Zeitpunkt, Punkt und Anführungszeichen, also vor 100.000, 120.000 Jahren vielleicht, in der mentalen Evolution etwas passiert ist, und das bisher einmalig in der gesamten kognitiven Evolution war, nämlich, dass der Mensch begann, hinter die Dinge zu schauen. Also schauen unter Anführungszeichen. Dass er nicht mehr sich damit begnügt, zu sagen, ja, das ist so und so, sondern sich gefragt hat, ja, was steckt dahinter? Warum ist das so? Der Versuch, die Dinge kausal zu erklären, zu verstehen, und wo keine unmittelbare Erklärung möglich war, dann der Versuch, durch mythische Weltbilder eine einigermaßen konsistente Vorstellung von der Welt zu entwickeln. Gewitter, Blitz und Donner, es ist leicht einzusehen, dass der Mensch der Vorzeit die Assoziation hatte, da ist irgendeine höhere Kraft unsichtbar, die uns vielleicht zürnt, bestrafen möchte. Und so entstanden dann gewisse Grundmuster, die uns heute noch natürlich nachhängen. Schuld und Sühne, Lohn, Bestrafung, erste Moralvorstellungen, was ist gut, was ist böse, was dürfen wir tun, wofür werden wir bestraft und vieles andere mehr. Wir haben zum letzten Mal dann auch schon von den Wurzeln der Vernunft und Unvernunft zu Gottes Kurs gesprochen. Ja, was ist Vernunft? Ich habe im philosophischen Lexikon der Wörterbuch nachgeschaut. Da finden Sie ungefähr folgende Definition. Vernunft ist die geistige Fähigkeit des Menschen, ausgerichtet auf den universellen Zusammenhang der Dinge in der Welt, inklusive Werteerkenntnis. Der Verstand wird demgegenüber etwas enger definiert, analytisch, kausal. Ein Mathematiker, guter Analytiker, theoretischer Physiker, muss in dem Sinne nicht vernünftig sein, er muss keine Werte in seine Erklärungen, Verstandeserklärungen mit einbeziehen. Also Vernunft ist der Oberbegriff gewissermaßen. Alles, also die Erkenntnis von Zusammenhängen, auch gewissermaßen jenseits der sichtbaren Dinge, das Transzendente im philosophischen Sinne gesprochen. Der Verstand hingegen bezieht sich auf, wie gesagt, analytische Fähigkeiten, auf die Fähigkeit, kausal Vorgänge zu analysieren. Na gut, soweit die Definition. Aber in der Regel in philosophischen Wörterbücher und Lexika natürlich nicht aufscheinen, weil der Vernunftbegriff abgehoben ist und die meisten Autoren solcher Bücher die Naturgeschichte des Menschen ausklammern, dass nämlich die Definition des Vernunftbegriffs eigentlich auch schon die Unvernunft impliziert. Wir kommen darauf noch später zurück. Denn viele Erklärungen, die der Mensch sich vernunftmäßig zusammengereimt hat, sind aus anderer Perspektive völlig unvernünftig. Vor allem, wenn man die Konsequenzen dann betrachtet. Wie viele Kriege wurden schon geführt? Das krasse Beispiel. Im Dienste einer angeblich höheren Macht, eines höheren Wesens. Wo bleibt da die Vernunft? Ein ukrainisches Sprichwort sagt, wenn die Fahne weht, bleibt der Verstand, man kann auch sagen, die Vernunft in der Trompete. Im biologischen Sinne, wir haben zum letzten Mal auch darüber kurz gesprochen, wäre vernünftig jedes Handeln, jede Aktivität, jedes Verhalten, das unmittelbar auf das Leben und Überleben abzielt, also lebensdienlich ist. Aber das sind im Wesentlichen in der Tierwelt die Mechanismen, die wir als ratiomorph bezeichnet haben, also vorvernünftig, vor der philosophischen Vernunft gewissermaßen, Aktivitäten und Verhaltensweisen, die dem Tier helfen zu überleben. Fluchtreaktionen, das Aufspüren von Beute, von Nahrungsquellen, welcher Art auch immer. Das ist Vernunft, vernünftig. Im Sinne von Ratio Morph, aber wie gesagt, nicht im Sinne des philosophischen Vernunftbegriffes. Wie man nun über die prähistorische kognitive Welt oder umgekehrt, nicht umgekehrt, über die kognitive Welt der prähistorischen Menschen denken mag oder was jemand dafür Hinweise hat, eines glaube ich sicher sagen zu können, keiner unserer prähistorischen Vorfahren bis hinauf zu den jungsteinzeitlichen Menschen würde sich in unserer heutigen Welt zurechtfinden. Die ist zu komplex. Ob wir uns zurechtfinden, wird uns später noch beschäftigen. Dann denken Sie bitte, was man immer wieder überlege, die steinzeitliche Welt war geräuschlos oder geräuscharm. Heute leben wir in einer Welt des Lärms, egal wo Sie hinkommen. Nicht nur in Großstädten, auch in kleinen Dörfern. Man hört aus der Ferne Autos, Autobahnen und so weiter. Man hört Flugzeuge, Eisenbahnen irgendwo vorbeirauschen. Man wird überall berieselt. Das ist überhaupt eine moderne Unsitte, ein Unterschied des Lokalen. Monitore mit Sportübertragungen und so weiter und so fort. Und dagegen, wir müssen, das ist schwer für uns vorstellbar, eine geräuschlose Welt. Hin und wieder vielleicht das Gebrüllen des Löwen. Ja, Donner, Regen, sonst herrscht die Ruhe. Bitte.
Ich weiß nicht, wie es in der steinzeitlichen Welt war, aber im Urwald, in Brasilien zum Beispiel, sehr laut.
Das ist richtig. Aber im Urwald, diesem tropischen Regenwald, haben wir unsere Vorfahren nicht mehr gelebt. Also ich... Na, Sie haben schon recht, klar. Aber... Also ich denke da an die Bewohner der afrikanischen Savannen und Steppen, wo Menschen ja sehr lange gelebt haben. Natürlich gab es oder gibt es da Geräusche, ein Löwe brüllt oder irgendetwas. Aber vergleichsweise, verglichen mit heute, eine relativ ruhige Welt. Eine Großstadt heute würde jeden unserer Vorfahren absolut überfordern. Ich würde sich nicht auskennen. Was ich mir auch gelegentlich was mich zum Schmunzeln treibt, ist die Vorstellung, ein Neandertaler etwa beobachtet hier in Wien den Stadtmarathon. Da laufen ein paar tausend Leute, ziemlich angestrengt, stundenlang, oft bei sehr heißem Wetter. Der Neandertaler, was würde der denn? Die wissen, wo laufen die hin? Wo ist die Beute? Was machen die da? Der könnte das nicht begreifen. Für den wäre das ein Rätsel. Nicht zu vergessen, die ganzen Autos und so weiter. Also, da muss er gar nicht so weit zurückgehen. Stellen Sie sich vor, fantasieren darf man ja, Sie fahren, sagen wir das Jahr 1300, Hochmittelalter, und Sie fahren mit einem riesigen Traktor in ein Dorf hinein. Die Menschen würden glauben, jetzt ist tatsächlich die Apokalypse. Nicht? Jetzt kommt der leibhaftige Satan. Und dann fährt ein Traktor mit 250 PS in ein Dorf hinein, vielleicht auch noch mit einem Ladegerät. Ich nehme an, da gäbe es einige Herzinfarkte oder Schockwirkungen unterschiedlichster Art. Das wäre für die Menschen nicht begreifbar. Gut, das sind natürlich Fantasiegebilde. Es ist ja damals keiner mit einem Traktor irgendwo hineingefahren. Das gab es ja alles nicht. Und der Neandertaler hat ja nicht Menschen beobachtet, die Marathon laufen. Das gab es ja auch alles nicht. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Dass wir in einer Welt leben, die erst die jüngste Etappe, einen ganz winzigen Zeitraum, unsere Evolutionsgeschichte umfasst und grundlegend anders ist als alle Welten, kognitive Welten, technologische Welten, in denen bisher Menschen gelebt haben. Die Welt des steinzeitlichen Menschen war eine relativ konstante Welt. Bestimmte Regelmäßigkeiten. Tag-Nacht-Rhythmus zum Beispiel, Wandel der Jahreszeiten in gemäßigten Zonen, ja, hin und wieder Regen, Gewitter. Aber im Wesentlichen lebte der Mensch in einer Welt, in der er sich relativ gut orientieren konnte. so lange nicht drüber nachgedacht hat, ob da was dahinter steckt, ob es Götter gibt und so weiter, war die Welt gewissermaßen für ihn noch in Ordnung. Gewissermaßen kritisch wurde es, als der Mensch nachzudenken begann. Ja, und warum? Wieso? Woher kommt das? Da war es mit der Ruhe vorbei. Das war dann die Phase, in der das Staunen, die Neugierde, die ja auch bei Tieren vorhanden ist, in Staunen überging gewissermaßen. Und das Staunen ging über in eine quasi Erklärungsnot, diese Dinge erklären zu müssen. Das war die längste Zeit nicht nötig. Man musste nur wissen, wie man eine Beute findet, wie man Feuer macht, Feuer bewahrt, Werkzeuge herstellt und so weiter. Aber man musste nicht die Dinge als solche hinterfragen. Gut, jetzt kommen wir zunächst einmal, gehen wir noch einen Schritt zurück. Vor einigen Wochen sprachen wir über einige grundlegende Mechanismen, Erkenntnismechanismen, die also noch unseren Ratiomorphenapparat betreffen und die uns helfen, uns in der Welt einigermaßen zurechtzufinden. Das sind drei Dinge, die ich hier ausführen möchte. Das erste davon war eben die Rede vor ein paar Wochen, Gestaltwahrnehmung. Dass wir Menschen, wie auch einige andere Säugetiere, fähig sind, anhand einiger weniger Merkmale das Gesamte zu rekonstruieren. Ja, damals eine kleine Skizze, eine Katze habe ich gezeichnet, in Wirklichkeit war das keine Katze, sondern das waren ein paar Striche und sie haben sofort gewusst, eine Katze wollte ich dann sein. Das ist genügend, zwei Ohren, Schnurhaare, auch das ist eine Katze. Eine erstaunliche Leistung unseres Erkenntnisapparates, aber man denke, wenn es anders wäre, dann kämen wir ja nicht vom Fleck. Wer einmal eine Katze gesehen hat, wenn sie einem Kind eine Katze zeigen, dann wird das Kind, wenn es die Katze auch noch einigermaßen eingeprägt hat, zum nächsten Mal jeden Leoparden, jeden Tiger, jeden Puma auch als Katze klassifizieren. Das Kind geht von einer einmal wahrgenommenen Gestalt davon aus, es gibt gewissermaßen sowas wie den Typus der Katze. Und egal wie groß der ist, Tiger, Leoparden, Puma sind natürlich größer als Hauskatze, das ist eben auch Katze. Wer einmal einen Elefanten gesehen hat, wird jedes Tier, das so ausschaut, als Elefanten wiedererkennen. Mit dem Rüssel. Egal, ob der Elefant 3,50 Meter groß ist oder eben kleiner noch, es ist ein Elefant. Aus der Gestaltwahrnehmung, das ist der zweite Punkt, bilden wir also Allgemeinbegriffe. Aus der Wahrnehmung eines bestimmten Phänomens, eines bestimmten Tieres, bilden wir uns einen allgemeinen Begriff, zum Beispiel von katzenartigen Tieren oder von Bären oder was auch immer. Aber wir können uns damit auch gründlich täuschen. Nehmen wir den Begriff Fisch. Und alles, was irgendwie so eine bestimmte Körpergröße hat, seitlich etwas abgeplattet, stromlinienförmig, das im Wasser schwimmt, das ist ein Fisch. Dass es ca. 25.000 oder 28.000 Arten von Fischen gibt, spielt keine Rolle. Sie alle sind für uns als Fische erkennbar. Nun gibt es aber, wie wir inzwischen wissen, auch Säugetiere im Wasser, die ausschauen wie Fische, die Wale und Delfine. Und da funktioniert der allgemeine Begriff nicht mehr. Daher dachte man die längste Zeit, Wale sind Fische, daher auch der Ausdruck Walfisch. Ich weiß nicht, ob in Wien hier die Walfischgasse noch damit zu tun hat, dass Leute glaubten, Wale sind Fische, wie dem auch sei. Es sind eben keine Fische. Da hat uns unser Erkenntnisapparat mit seiner an sich, wie gesagt, sehr ökonomischen, wahrnehmungsökonomischen Tendenz zur Verallgemeinerung in die Irre geführt. Nun gut, die längste Zeit konnte sich auch der Mensch das leisten, zu glauben, dass Wale Fische sind. Das war ja für sein Leben bzw. Überleben nicht entscheidend. Es ist auch für die meisten von uns nach wie vor nicht entscheidend. Wenn jemand glaubt, Wale sind Fische, dann kann er damit leben. Ausnahmen sind natürlich Zoologiestudenten, die glauben, dass Wale Fische sind. Die werden es in der Zoologie sicher nicht weit bringen. Das heißt aber auch, dass im Laufe der Zeit unser kognitiver Apparat sich, ich habe das schon bei anderer Gelegenheit angedeutet, auf das Wesentliche konzentriert. Irrtümer, solange sie nicht unmittelbar jetzt sich auf das Leben oder Überleben bezogen haben, waren durchaus erlaubt. Wir können sagen, dritter Punkt hier, Stichwort Wiedererkennen, wie ich schon vorhin erwähnt, ist eine Folge der Fähigkeit der Gestaltwahrnehmung und ein äußerst wichtiges Merkmal, nicht nur unserer Spezies, aber auch vor allem unserer Spezies, von der wir jetzt reden. Man stellt sich umgekehrt vor, dass wir jedes Ding, jeden Gegenstand, jedes Tier, jede Pflanze, die wir schon mal gesehen haben, gekannt haben, immer wieder aufs Neue erkennen müssen. Da kämen wir nicht vom Fleck. Im Wiedererkennen besteht also eine ungeheure Erkenntnisquelle gewissermaßen. Allerdings haben wir in unserer komplexen Welt damit auch gewisse Schwierigkeiten. Die soziale Welt der prähistorischen Menschen war im Wesentlichen immer bestehend aus relativ kleinen Gruppen, 30, 40, 50 Individuen, die einander alle persönlich bekannt waren. Ja, unsere soziale Welt schaut anders aus. Wir sind zwar nach wie vor Kleingruppenwesen, sind aber täglich mit unzähligen Menschen konfrontiert oder jetzt überhaupt mit der modernen elektronischen Kommunikation. Wir kommunizieren mit Leuten, die wir nicht kennen, von denen wir nichts wissen, vielleicht auch nichts wissen wollen. Und da funktioniert das Wiedererkennen dann nicht mehr so gut. Vor ein paar Monaten war ich in Klagenfurt in der Universität eingeladen und nach dem Vortrag war dann ein kleiner Empfang. Da sprach mich jemand sehr freundlich an. Ja, ob ich mich da nicht mehr erinnern kann, wir haben doch gemeinsam studiert oder ein paar Vorlesungen gemeinsam besucht, bitte, das war Mitte der 70er Jahre. Ich habe mit dem Mann ungefähr eine halbe Stunde mich unterhalten, das Ganze war ein bisschen peinlich. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ich habe den nicht wiedererkannt. Ja, natürlich hat er sich verändert, ich habe mich auch verändert. Ja, nachgedacht, ich habe so getan, also mich gut erinnern können, ja, freilich, und habe dann irgendeine Vorlesung gefunden, die wir beide tatsächlich besucht haben, da konnten wir über die Vorlesung, über den damaligen Professor reden, ja, lebt ja noch, ja, der lebt noch oder nicht mehr und so weiter. Aber ich habe den nicht wiedererkannt. Sie lächeln, ich nehme an, einige von Ihnen kennen das Phänomen auch. Sie haben irgendjemanden mal gesehen, gut, in meinem Fall, was für mich spricht, das liegt wirklich schon Jahrzehnte zurück. Und er war mit dem nicht näher befreundet oder irgendwas, das war ein Kommilitone wie viele andere auch. Aber es kommt vor, nicht, dass wir so nach vielen Jahren einfach nicht mehr wieder erinnern. Oder dass wir zum Beispiel, wenn Sie in eine Stadt kommen, wo Sie zum letzten Mal vor 20 Jahren waren oder vor 25 Jahren, erkennen Sie die Stadt nicht wieder, nicht, weil da umgebaut wurde, das sowieso. Aber sie versuchen sich zu erinnern, was war da, war das nicht dort oder dort? Es geht nicht mehr. Gut, wir können damit in der Regel leben und überleben. Das Wiedererkennen, wie gesagt, in unserer komplexen Welt wird aber immer schwieriger, weil sich diese Welt auch sehr rasch verändert. Aber gut, noch einmal, das ist nicht so tragisch, wir müssen nicht alles und jeden nach Jahren, nach Jahrzehnten wiedererkennen. Es gibt aber zwei traurige Fälle, ganz nebenbei, angeführt, wo das Wiedererkennen überhaupt nicht mehr oder nur noch ganz begrenzt funktioniert. Der eine Fall sind Altersdemenz, also Demenz ist ein sehr weiter Ausdruck. Darunter fallen sehr viele Krankheiten, unter anderem der berüchtigte Alzheimer, nach einem deutschen Arzt bezeichnet. Alzheimer-Patienten können sich nicht mehr wieder erinnern. Sie haben alles vergessen. Oder das meiste. Da kann man noch so darauf hinweisen, ja, das war doch das und das und dort und so weiter. Der schafft das nicht mehr. Das sind traurige Fälle. Vor allem, weil in diesem Fall, in diesen Fällen, die Prozesse irreversibel sind. Jemand, der mit 75 Alzheimer bekommt, da ist es nicht anzunehmen, dass der mit 80 wieder seine Erinnerung findet und so wieder im Detail an alles erinnert. Der zweite Fall sind etwa nach Unfällen ist der Gedächtnisverlust. Diese Fälle sind weniger tragisch als die erstgenannten, weil, das kennen Sie vielleicht aus Kriminalfilmen oder Ähnlichem, diese Menschen zwar nicht mehr wissen, was sich vor einem bestimmten Zeitpunkt, als sie den Unfall hatten, abgespielt hat. Die wissen vielleicht nicht einmal, wie sie heißen, aber sie können alle Dinge verrichten wie bisher, als ob nichts geschehen wäre. Und der Alzheimer-Patient, zumal im vorgerückten Stadium, kann kaum noch eine Fernbedienung bedienen, kann kaum noch telefonieren, kann keine Rechnung mehr bezahlen. Gut, also das fällt uns einigen von uns schwer, auch ohne Alzheimer. Der kann die simpelsten Dinge des Alltags nicht mehr verrichten. Während, wie gesagt, der Patient nach einem Unfall, der kann das im Großen und Ganzen sehr wohl. Und dann besteht bei dem ja auch die Hoffnung, und in vielen Fällen passiert das auch, dass er sich nach und nach erinnert. Dass da bestimmte Bilder wiederkommen, sich wieder ins Gehirn sozusagen einnisten, und dass er dann irgendwann einmal sogar wieder weiß, wer er war und wer er ist und was passiert ist. Gut, das sind, wie gesagt, traurige Fälle, aber im Großen und Ganzen. Ja, traurig deswegen, weil wir ja alle vom Wiedererkennen gewissermaßen leben. Und wir können ja nicht wie kleine Kinder von Anfang an beginnen und wie gesagt, alles, was wir schon kennen, noch einmal, wir kämen da nicht weiter. Was den steinzeitlichen Menschen betrifft, noch kurz ein Rückblick, kann man, der Vergleich hinkt vielleicht etwas, aber man kann sich die kognitiven Welten der Steinzeitmenschen auch vorstellen mit unserer Kinderwelt. Kinder ergründen allmählich die Welt, in der sie leben, bilden, wie gesagt, Allgemeinbegriffe, versuchen sie einigermaßen zu orientieren. Metaphysische Bedürfnisse und so weiter haben sie zunächst einmal nicht. Das kommt alles erst auf einer späteren Stufe. Man hat ja oft natürlich die Steinzeit oder das Leben der Steinzeitmenschen mit unserer Kindheit verglichen. Wie gesagt, der Vergleich mag hinken, aber er ist vielleicht nicht ganz so falsch. Das allmähliche Ergründen der Welt um uns herum, das allmähliche Verstehen, wie die Dinge funktionieren, wie sie zusammenhängen und so weiter. Auch das Staunen natürlich über alles Mögliche. Wenn Sie ein kleines Kind beobachten, ein zwei-, dreijähriges Kind, interessiert sich ja für alles zunächst einmal. Für den vorbeikriechenden Käfer genauso wie für den Vollmond oder für ein vorbeifahrendes Auto. Interessanterweise, und das frage ich mich immer, wie soll dann Interessen im Laufe der Zeit, wenn das Kind in die Schule kommt, der Reihe nach durchgestrichen werden. Bei einigen bleibt überhaupt nichts mehr übrig am Ende, interessiert sich für gar nichts mehr. Also, was ist da passiert? Dieses Neugierwesen, nicht wahr? Das zunächst einmal völlig offen ist gegenüber allen Phänomenen dieser Welt, das darüber staunt, neugierig alles betrachtet, entwickelt zunehmend ein Desinteresse. Aber da können wir zu einem späteren Zeitpunkt darüber noch diskutieren. Man hat ja auch vielleicht das doch noch bei der Gelegenheit, denn es gibt in der Biologie das Phänomen, man nennt das die Neotenie. Neotenie heißt wörtlich Geschlechtsreife im Larvenstadium. Dass die ist noch Larve, also noch nicht voll entwickelt, aber schon geschlechtsreif. Das gibt es bei einigen Amphibien, bei Grottenolmen und so weiter. Im weiteren Sinne ist darunter zu verstehen, ist bei Menschen, auf den Menschen angewandt, im metaphorischen Sinne angewandt, der Mensch ist gewissermaßen in einem juvenilen Stadium stecken geblieben, wofür seine lebenslange Neugier kennzeichnend ist. Der Mensch verliert die Neugier in der Regel sein ganzes Leben lang nicht. Er bleibt also insoweit jung. Da schreibt aber, bitte. Bitte? Sie haben sie in der Regel als Jungtiere. Später sind die Dinge mehr oder weniger eingespielt. Ein Wolf, der mal weiß, wie man Beute fängt und so weiter, weiß, wie man Reviere ergründet, Reviere markiert, hat nichts weiter zu ergründen. Nicht die Planetengesetze sind ihm nicht zugänglich, das ist ihm egal. Der schaut nicht hinter die Dinge gewissermaßen. Wir Menschen sind da diesbezüglich anders. Zumindest grundsätzlich. Habe ich ja vorhin gesagt, es ist interessant, dass wir bei vielen Menschen ab der Schulzeit ein wachsendes Desinteresse an den Dingen sich entwickelt. Und da kann man schon kulturkritisch gewissermaßen sagen. Ich zitiere da sinngemäß aus dem Buch Psychozoikum meines Freundes Erhard Oeser. Der schreibt, ja, und was ist aus dem hoffnungsvollen, juvenilen Menschen letzten Endes geworden? Eine Horde griesgrämiger alter Affen, die Atomwaffenarsenale errichten, sie gegenseitig etwas wegnehmen, was sie doch nicht ins Grab mitnehmen können, sie gegenseitig bekriegen. Wie gesagt, das sind aber schon gewissermaßen kulturkritische Bemerkungen, auf die wir noch später zurückkommen. Bitte.
Wie würden Sie den Begriff Neotonie von degressivem Verhalten abgrenzen?
Ja, exzessiv Bildungen in der strikt biologischen Sinne sind Organe wie beispielsweise die Pfauenfeder, der Pfauenschwanz. Das ist exzessiv, das dient dem Imponiergehabe, das wissen wir ziemlich sicher. Aber das ist insoweit exzessiv, als es zum übrigen Körper unproportional entwickelt ist. Und vielleicht dem V früher oder später den Garaus machen wird. Denn irgendwann gibt es ein Überschießen über die Tendenz. Bitte.
Ich habe nicht exzessiv gemeint, sondern regressiv.
Regression,
also Rückentwicklung quasi. Das ist ja verwandt mit Neotonie irgendwie vielleicht.
Das ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Auf der einen Seite sind das Parasiten, nicht wahr? Die also jetzt unterschiedliche Organe verlieren, weil sie es nicht mehr brauchen. Vor allem Entoparasiten, die im Inneren von anderen Lebewesen existieren, auf Kosten eben des Wirtsorganismus. Die sind vielfach reduziert durch den Fress- und Geschlechtsapparat. Mehr brauchen die nicht. Das ist im strikten Sinne Reduktion. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was Sie meinen.
Ich habe von so einem psychologischen Phänomen gesprochen, so Regression. Das ist sowas wie, dass jemand, der erwachsen ist, sich verhält wie ein Kind, als eine Art Verdrängungsmechanismus zum Beispiel. Und jetzt ist für mich die Frage, wie kann man das abgrenzen? Jung bleiben im positiven Sinne und jung bleiben im negativen Sinne, oder ist Neotonie. Menschen, die Neotonie haben, sozusagen, sind ja eigentlich kindisch dann oder so. Oder?
Kindlich.
Oder ist Neotonie nur positiv?
Kindlich, nicht kindisch. Es gibt eine schöne Anekdote. Als Konrad Lorenz Direktor am Max-Planck-Institut wurde in Seewiesen in Bayern, hatte er zu tun natürlich mit der Verwaltung der Max-Planck-Gesellschaft und dem damaligen Präsidenten, das war der Physiker Otto Hahn. Und bei einer Veranstaltung fragte Otto Hahn, Lorenz, sagen Sie, unter uns gesagt, sind Sie eigentlich kindlich? Lorenz sagte, natürlich, sonst könnt ihr nicht Verhaltensforschung machen. Sonst wäre ich ja nicht so neugierig auf die Graugänse und die Fische und Hunde und was alles gemacht. Also kindlich in dem Sinne, im Sinne der Neotonie, wenn Sie so wollen, weil es im psychologischen Sinn. Bitte.
In der Hirnwissenschaft sagt man, dass das Hirn
eine Begründungszwang hat. Ja. Gut, ich kann dem schwer widersprechen. Aber nicht alles, was wir um uns herum erkennen, sehen oder sonst wie wahrnehmen, müssen wir auch unmittelbar begründen. Ist einiges vielleicht auch zu kompliziert begründen. Das ist, lass uns lieber bleiben. Bitte.
Kann es aber auch kulturabhängig sein und von der Sprache auch abhängen, weil in anderen Kulturkreisen kann man gewisse Fragen gar nicht stellen, die sie
da ja, ich rede hier von den ganz grundsätzlichen Möglichkeiten bzw. Fähigkeiten. Die kulturelle Differenzierung, klar, die kommt dann noch als ein Überbau und Anführungszeichen dazu. Und die unterschiedlichen Zugänge zur Welt sind natürlich dann auch zum Teil, aber wir kommen noch darauf zurück, kulturell bzw. soziokulturell bedingt. Sagen wir, der Mond ist der Mond als objektive Realität, aber es gibt nämlich hunderte Interpretationen vom Mond. Und es gab Mondgötter bei den alten Griechen, Römern beispielsweise. Es gibt also Leute, die den Vollmond bewundern und alles Mögliche. Also der Mond bleibt der, der er ist, aber es gibt unterschiedliche kulturell, soziokulturell bedingte Zugänge zu diesem Phänomen, beziehungsweise Interpretationen dieses Phänomens. Wir kommen aber darauf auch noch zurück. Gut. Ja, damit sind wir auch schon bei dem Thema, das ich als nächstes behandeln wollte. Zwei große Themen, Kreise, die ja miteinander zusammenhängen. Erkenntnis und Wirklichkeit sowie Erkenntnis und Konstruktion. Ich habe gleich zu Beginn der Vorlesung, Anfang Oktober, die Frage aufgeworfen, wie ist die Welt wirklich? Ist sie so, wie wir sie wahrnehmen bzw. erkennen? Oder ist sie vielleicht ganz anders? Im Alltag haben wir damit keine Probleme. Natürlich gehen wir davon aus, dass wir die Dinge so wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Und die allermeisten unserer Stammesgeschichten und Vorfahren, bevor sie begonnen haben, über Metaphysik und so weiter nachzudenken, haben die Dinge so genommen, wie sie sie ihnen dargeboten haben und nicht weiter darüber reflektiert, ja, sind die Dinge wirklich so. Es war nur wichtig zu wissen, welche Pflanze essbar, welche giftig ist. Es war wichtig zu wissen, wie ein Tier erbeutet werden kann. Es war wichtig zu wissen, wovon man davonlaufen kann, wie man sich bei Blitz und Donner schützen kann und so weiter und so weiter. Das hat im Wesentlichen schon genügt. Also waren unsere prähistorischen Vorfahren im Wesentlichen, wie man heute sagt, naive Realisten. Der naive Realismus ist so die Auffassung, es ist alles genau so, wie wir es sehen, hören, riechen, angreifen können und so weiter. Aber den Philosophen, nicht nur den Philosophen, jedem, der kritisch durch die Welt schaut, melden sich halt bald Zweifel. Wenn er etwa denkt an optische Täuschungen, da ist die Dinge sehr eindeutig nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Der geknickt wirkende Stab in einem Kübel Wasser, das ist eine Täuschung. Und also das muss ich nicht näher ausführen, aus der Psychologie sind verschiedene dieser Täuschungen bekannt, die in der Evolution unserer Gattung keine Bedeutung hatten. Erstens hat die längste Zeit ja niemand in einen Kübel Wasser einen Stab hineingegeben, weil Kübel erst wesentlich spät in der Evolution konstruiert worden sind. Oder wenn Sie an das Phänomen denken, wenn Sie im Sommer bei etwas dunstigem, heißem Wetter auf der Straße fahren, da erscheint die Straße vorne irgendwie, als ob es geregnet hätte, feucht. Je näher man kommt und so weiter, geht das weg. Eine Täuschung, eine Fata Morgana gewissermaßen. Na gut, die längste Zeit in der Evolution gab es keine Straßen und so ist das Phänomen vollkommen belanglos. Nicht immer vielleicht, je nachdem, was wir daraus machen, aus dieser unserer Wahrnehmung. Also naiver Realismus auf der einen Seite, und das ist auch das, was unseren Alltag nach wie vor charakterisiert. Wir denken nicht auf Schritt und Tritt, jetzt noch einmal Stichwort Begründungszwang, wir denken nicht auf Schritt und Tritt darüber nach, ob irgendwas wirklich so ist, wie es scheint, wie man dann den Schein oder das Sein dieser Dinge begründen muss, und wir nehmen das einfach so, wie es ist. Das hat, glaube ich, keiner von Ihnen ernsthafte Zweifel, wenn er am Mittwoch um 19 Uhr dieser Hörsaal betritt, keine ernsthaften Zweifel, ob der Hörsaal tatsächlich als solcher existiert. Naja, was denn sonst? Natürlich, ist alles klar und es ist immer alles so, wie es war, wiedererkennen, nicht wahr? Dieselben Leute sind da und so weiter. Also ist die Welt so, wie wir sie erkennen oder doch nicht? Das andere Extrem, wie ich es auch schon erwähnt habe, wäre der Solipsismus, die Behauptung, ich bin allein auf der Welt, alles Übrige ist meine Erfindung, meine Konstruktion. Das krasse Gegenteil zum naiven Realismus ist eine Position, die heute auch durchaus vertreten wird, der sogenannte radikale Konstruktivismus. Nicht genau Solipsismus, ich glaube, den vertritt ja wirklich niemand ernsthaft, der wäre nicht lebensfähig, der das vertreten würde. Aber die Auffassung, und das letzten Endes, unsere Wahrnehmungen, unsere Erkenntnis unser Erkennen Konstruktionen sind. Dass wir uns die Welt so zurechtlegen, wie wir sie brauchen. Völlig unabhängig davon, wie diese Welt objektiv gesehen überhaupt existiert. Vor einigen Jahren hatte ich mal eine Studentin in einem kleineren Seminar, die vertrat den radikalen Konstruktivismus so weit, dass sie sogar behauptete, auf den Einwand einiger ihrer Kommilitonen, ja, wenn jemand vom Stephansturm hinunterspringt, das ist auch eine Frage der Konstruktion, jeder würde, wenn er da hinunterspringen würde, diesen Sprung anders interpretieren, anders konstruieren. Da habe ich gesagt, na gut, aber jeder, der da hinunterspringt, wird diesen Sprung wohl nicht überleben. Ja, das ist nicht so sicher, also auch der Sprung ist eigentlich Konstruktion. Ja, die Dame machte mir gewissermaßen Sorgen, nicht? Denn wer nicht nur in der Steinzeit, wer wann auch immer glaubt oder glaubt, einen Sprung von, ich weiß nicht genau, wie hoch der Stephansturm es ist, 150 Meter, bitte? Na, da war ich mit 150 nicht so weit entfernt. Jeder, der glaubt, einen Sprung von einem Turm mit 137 Metern, das kann man sich konstruieren. Also der sollte entweder diesen Sprung nie wagen, sondern nur dran glauben, okay, dann wird er, oder wird sie, damit leben können. Oder wenn sie diesen Sprung wagt, wird sie nicht überleben. Bitte? Ja, das ist dann schon nicht mehr Konstruktion in dem Sinne, das ist dann schon eine völlig andere Angelegenheit. Der Felix Baumgarten ist ja aus 38 Kilometer Höhe hinuntergesprungen. Aber ich glaube nicht, dass der so blöd wäre, zu glauben, er könnte ohne Fallschirm und ohne Hilfsmittel da 39 Kilometer hinunterspringen und dann heil unten ankommen. Bitte.
Dann wäre ja Schmerzen, Hunger, Müdigkeit auch alles nur Konstruktion.
Das wäre dann alles eingebildet, nicht? Also dann bräuchten sie auch, ja, sie bräuchten schon zu essen, wenn sie sich den Hunger einbilden, nicht wahr? Dann muss er das irgendwie sich weiterspinnen sozusagen und dann essen sie halt, aber auch da ist ja alles eingebildet. Ich wollte sagen, sind unsere inneren Lehrmeister gewissermaßen, die sich in der Evolution bewährt haben, also anthropomorph gesprochen, die uns dann schon darauf hinweisen, na so ist das nicht. Nicht ein Sprung von 137 Meter Höhe, das hat noch niemand überlebt, da kann man sich nichts konstruieren. Nicht? Also das ist eine objektive, harte Realität. Also wie gesagt, diese Art von Konstruktivismus ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich für den Betroffenen. Und der Solipsist, sofern es ihn gäbe, wie gesagt, der müsste ja nur eine verkehrsfreie Straße überqueren, um zu merken, ob er allein ist oder nicht. Nur würde er nachher nichts mehr merken, weil er wahrscheinlich danach, wenn er überfahren werden würde, wüsste er nichts mehr. Ja, vielleicht könnte er sogar behaupten, wenn er behaupten könnte, er sogar den eigenen Tod konstruiert und sich eingebildet. Bitte. Natürlich, ich komme noch darauf zurück. Also, vorweg nur so viel, natürlich gehen in unsere Erkenntnis viele konstruktive Elemente hinein. Aber das heißt nicht, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, grundsätzlich unsere Erfindung ist. Ja? Wir können sagen, dass eigentlich unser ganzes Erkennen und wesentlich gesteuert ist von rationomorphen Mechanismen, und zwar als ein Kreislauf von Erfahrung und Erwartung. Sie erfahren, erleben einiges so und so oft und setzen darauf bestimmte Erwartungen. Das funktioniert im Großen und Ganzen, funktioniert aber auch nicht immer. Nämlich, wenn Sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllen. Oder ein paar Beispiele aus dem Alltag zur Auflockerung. Wir haben Sie treffen, jemanden verabreden Sie für morgen, 19 Uhr, da im Votivcafé. Gut, Sie gehen zu 19 Uhr, der ist noch nicht da. 19.10 Uhr, 19.15 Uhr, 19.20 Uhr, der ist immer noch nicht da. Er ruft auch nicht an. Irgendwann brechen sie dann die Aktion ab und gehen nach Hause oder bleiben allein dort sitzen, wie auch immer. Am nächsten Tag treffen sie den zufällig und sagen, ja, ich habe gestern drauf vergessen, tut mir leid, aber treffen wir uns morgen wieder um 19 Uhr. Gut, also ich gehe noch einmal hin. Es ist wieder 19.30 Uhr, er kommt schon wieder nicht. ein paar Tage später erreichen sie ihn endlich am Telefon. Sag ich, aber weißt du, wo waren Sie gestern oder vorgestern? Ach ja, wusste schon, dass wir verabredet sind, aber ich wollte eigentlich nicht hinkommen. Aber vielleicht können wir nächste Woche uns wieder um 19 Uhr treffen. Wie lange würden Sie das Spiel mitmachen? Dreimal, viermal? Ich würde erst zum dritten Mal vermuten, aber ich sage, gut, bitte, ich bin vielleicht dort. Wenn Sie kommen, gut, warten tue ich drauf nicht mehr. Der Mensch ist offenbar völlig unzuverlässig. Da machen wir sich irgendwas aus. Einmal ist klar, da kann ja was dazwischen kommen, der kann im Verkehr stecken bleiben, der kann einen Notfall haben oder was immer. Das jedes Mal, also der kommt nicht, ja, möchte nicht oder wollte nicht und so weiter. Das wäre eine Regelverletzung, also jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern wir gehen davon aus, dass die Welt gewissermaßen irgendwie regelmäßig verläuft. Das ist ein Erbe unserer stammesgeschichtlichen Ahnen, die, wie gesagt, in einer einigermaßen überschaubaren, regelmäßigen Welt gelebt haben. Und dann machen wir folgendes Gedankenexperiment. Jeder von uns erwartet natürlich mit Recht, und da haben wir ja milliardenfach Erfahrungen, dass der Nacht der Tag folgt. Tja, morgen wird es irgendwann wieder hell. Das erwarten wir klarerweise, weil wir das ständig erfahren. Nur ist diese Erwartung gewissermaßen unbewusst. Wer von uns denkt denn täglich darüber nach, und zwar im Sinne der Vernunft und so weiter, ja, wird es morgen wirklich wieder hell? Ich mache mir Sorgen, vielleicht wird es nicht hell. Na, wir nehmen das als Voraussetzung, dass in Regelhaftigkeit, die Millionen, Milliardenfach, wie gesagt, schon erfahren wurde. Natürlich könnten uns Physiker vielleicht vorrechnen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aufgrund ganz seltener Konstellationen da aus dem Universum, es möglich wäre, dass innerhalb von ein paar Milliarden Jahren einmal ein Tag kommt, an dem es dunkel bleibt. Aber das würden wir nicht erwarten. Nur stellen Sie sich vor, wie stark diese unsere Erwartung ist. Das natürlich könnten wir nur dann fühlen oder erkennen, wenn das Phänomen tatsächlich eintreffen würde. Morgen wird es nicht hell. Sie stehen auf morgen, ich weiß nicht, wann Sie aufstehen, 7, 8 Uhr, 9 Uhr oder später, wie auch immer. Es ist finster, stockfinster. Es ist schon 1 Uhr am Nachmittag, immer noch stockfinster. Also da würde man, das ist der Weltuntergang, nicht? Das kommt zwar erst am 21. Dezember angeblich, aber morgen schon, kann ja auch vorverlegt werden, man weiß es ja nicht. Da würden wir merken, wie stark unsere Erwartung war, dass es wieder hell wird. Davon leben, also wenn Erwartungen nicht bestätigt werden, regelmäßig nicht bestätigt werden, dann leben davon psychiatrische Kliniken oder der Verwechslungsfilm und ähnliche Dinge mehr. Sie können jetzt da Verschiedenes ausdenken, Verschiedenes konstruieren. Wenn Sie eine Straßenbahn besteigen und dann Fahrkartenautomaten da 2 Euro, inzwischen sind schon 2,20 Euro hineinwerfen, dann erwarten Sie naturgemäß, dass unten eine Fahrkarte herauskommt. Und da denken Sie nicht weiter drüber nach, was soll denn sonst herauskommen. Nur stellen Sie sich vor, das wäre ein einziges Mal nicht so. Sie haben wieder 2,20 Euro da hineingeworfen und unten kommt statt der Fahrkarte ein plattgedrückter Käfer heraus. Das hätten Sie nicht erwartet, ja, ich auch nicht. Da würde man dann nachdenken, was ist los mit den Wiener Linien? Ist das ein Witz oder ist der zufällig ein Käfer hineingefallen? Hat den jemand vielleicht hineingezwängt dort? Oder was mag da passiert sein? Das darf doch nicht sein. Da muss eine Fahrkarte herauskommen. Sie sehen, worauf ich hinaus möchte, dass wir aus bestimmten Erfahrungen, das ist bei anderen Tieren auch so, nur leben die in weniger komplexen kognitiven Welten, aus bestimmten Erfahrungen, auf der Basis bestimmter Erfahrungen, Erwartungen setzen und hoffen, dass die sich erfüllen. Natürlich, wie gesagt, dass es unpünktliche Menschen gibt, beispielsweise, oder unzuverlässige Menschen, das wissen wir, damit können wir auch leben, solange nicht alle Menschen unzuverlässig sind. Auf irgendwas verlassen können, müssen wir uns. Wenn keine Ankündigung irgendeiner Vorlesung oder irgendeiner Veranstaltung ernst genommen werden könnte, dann kämen Sie im Studium nicht weiter, wenn da irgendwas da im Computer irgendwo auf oder hängen würde, 19 Uhr, aber der kommt nie, oder einmal kommt er, dann wiederum nicht. Der Vortragende, meine ich, na gut, also das können wir drauf verzichten, denn was soll das? Also eine bestimmte Regelhaftigkeit oder Regelmäßigkeit muss es geben. Wir müssen uns auf die auch verlassen können. Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, wie in dem konstruierten Beispiel mit dem plattgedrückten Käfer, der statt der Fahrkarte herauskommt, dann ist Irritation angesagt. Dann sind wir irritiert und verwundert, nicht wahr? Was soll denn das sein? Das Ganze geht natürlich weiter. Das hat ja wieder zu tun mit der Neigung zur Verallgemeinerung. Ja, du hast den Eindruck, wann immer ich, das ist nicht allzu häufig, aber wenn ich mit der Straßenbahnlinie D fahre, kommt der erst immer relativ spät und kommt eigentlich nicht vom Fleck. Habe wohl ein paar Mal erlebt mit dem D-Wagen Richtung Südbahnhof und habe daraus geschlossen, beim D-Wagen ist das immer so. Und der D-Wagen ist eigentlich, den fahre ich lieber nicht. Sie alle kennen das Phänomen vielleicht, wenn Sie am Bahnhof am Schalter stehen, sofern Sie inzwischen nicht übers Internet Fahrkarten kaufen. Also im klassischen Sinne, man geht zum Bahnhof, steht sich am Schalter an, kauft eine Karte. Regelmäßig ist vor Ihnen jemand, der die ganze Partie aufhält. Der möchte einfach, ich habe das oft genug erlebt, sagen, immer, also ich bin schon beim Schalter am Bahnhof unruhig, bevor ich hingehe, denn da ist immer jemand, der aufhält, der weiß nicht, wo er hinfahren möchte eigentlich. Einige Beispiele könnte ich Ihnen hier erzählen. Einmal in Graz, zwei Schalter waren geöffnet, mit dem einen stand nur eine Person vor mir, bei dem zweiten waren es drei Personen. Ich gehe natürlich dort, wo einer steht, na, aber er möchte nach Kapfenberg und dann, ja, aber was ich von einem Bruck an der Mur aussteigen möchte und fährt dann der nächste Zug auch noch nach Kapfenberg und was ich von einem weiten wie ein Neustrafer. Ich hatte den Eindruck, also der weiß nicht, wohin er will. Und habe dann gesehen, also beim Schalter nebenan ist auch nur noch einer, also habe ich dorthin gewechselt, da war aber auch so jemand. Das darf nicht wahr sein. Wann immer ich also am Bahnhofschalter stehe, wir können andere Beispiele, nicht nur Graz, einmal war ich in Stuttgart, da kam ich überhaupt nicht weiter. Glücklicherweise gibt es Fahrkartenautomaten inzwischen. Da muss ich aber leider auch oft warten, da steht oft auch jemand vor mir, der weiß wiederum nicht, wie man den Automaten bedient. Supermärkten, passiert mir ständig. Vor mir ist jemand, nicht wahr? Entweder funktioniert die Bankomatkarte nicht, wenn ich mit Bankomat zahlen möchte, oder sie funktioniert, aber er hat den Code vergessen, dann sucht er den Code irgendwo. Inzwischen kommt er raus, er hat seinen Geldbeutel vergessen und so weiter. Es geht nicht weiter. Und in solchen Fällen rate ich, wechseln Sie nicht zum nächsten Kasten, bedeutet es noch schlimmer. Bitte. Na, ja, ich erinnere mich ja nicht an die vielen Fälle, wo ich hingehe und habe die Karte in zwei Sekunden. Das ist ja nicht erwähnenswert. Nicht? Erwähnenswert sind die Dinge, die mich aufhalten, die mich verärgert haben vielleicht, wo ich dann sogar fast den Zug verpasst hätte oder ähnliches mehr. Die merken wir natürlich eher. Aber ich rede ja hier nicht davon, dass mir das immer passiert, das wäre tatsächlich dann irgendwie unheimlich, sondern das ist ja genau der Punkt. Wie wir es kognitiv vorgehen mit solchen Dingen. Nicht? Wir haben bestimmte Erwartungen, die erfüllen sich nicht, und das merken wir uns. Und wenn das zwei, dreimal passiert, nicht, dann mache ich schon einen weiten Bogen um den Supermarkt. Da gehe ich nicht mehr hin, weil da stehe ich immer eine halbe Stunde in der Kasse, weil irgendwer nicht fähig ist zu bezahlen. Und ähnliches oder ähnliches mehr. Wenn man, und das möchte ich jetzt weiterspinnen, dann jetzt kommt dann jetzt ins Psychologische bzw. ins Psychiatrische hinein. Wenn man dann natürlich allmählich die Überzeugung gewinnt, es geht grundsätzlich nicht, egal was ich mache, dann kann es allmählich schlimm werden. Nicht? Und dann werden Sie entweder Fatalist oder werden eines Tages dann tatsächlich in die Psychiatrie eingeliefert, weil Sie sich ein Weltbild zusammengezimmert haben, das darauf beruht, dass alles, was Sie erwarten, dass sich grundsätzlich nicht erfüllen kann. Oder umgekehrt, dass das, was Sie erwarten, etwas Negatives ist und dass sich immer das Negative erfüllt. Es ist eine Sache, ob ich mir nur ein paar der negativen Dinge merke, wobei ja bitte das Anstellung bei einer Supermarktkasse oder einem Bahnhofschalter ja noch harmlose Dinge sind, also ob ich da drei Minuten früher oder später, ist ja egal. Es ist eine Sache, ob ich mir eben nur diese Dinge merke oder daraus allgemeine Schlüsse ziehe und in der Tendenz zur Bildung von allgemeinen Begriffen nicht rechtzeitig die Bremse ziehe. Nicht erkenne, es geht ja anders auch, das ist ja nicht immer so. Nur wir alle haben die Neigung, da können Sie sich selber kritisch prüfen, bei 2, 3, 4 Situationen unter vergleichbaren Umständen irgendwas nicht geht, das geht nie, das geht nicht. Es gibt schöne, ganz einfache Experimente, zum Beispiel, wenn wir eine Münze werfen, ein Euro hier ist, 50 Cent sind das, okay, auf der einen Seite steht die 50, die Zahl 50, auf der anderen Seite ist irgendwas, ich kann das ohne Bilder nicht sehen, egal. Ich werfe die Münze, oder würde die Münze 20 Mal werfen, dann würden wir zunächst einmal erwarten, gut, also eigentlich sollte 10 Mal die 50 nach oben zu liegen kommen, 10 Mal das Gebäude, was auch immer. Sicher, wenn die 50 13 Mal nach oben zu liegen kommt und nur 7 Mal auf die andere Seite der Münze, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Wenn jemand 20 Mal wirft und alle 20 Mal kommt, die 50 nach oben zu legen, würden die meisten von Ihnen, mich eingeschlossen, wahrscheinlich schon denken, die Münze ist manipuliert. Wieso kommt denn immer die 50? Das kann doch nicht sein. Weil wir uns natürlich auf kleine Zeitabschnitte und auf eine kleine Zahl von Würfen konzentrieren. Die Münze 1 Million Mal geworfen. Da könnte es sogar sein, dass in irgendeinem Abschnitt der Würfe nicht 20 Mal, sondern 198 Mal hintereinander die 50 zu liegen. Und nur bitte, wer wirft eine Münze 1 Million Mal? Nicht? Unser altangestammter kognitiver Apparat überblickt bestimmte Zeiträume, eine bestimmte Zahl von Würfen und so weiter und nicht gewaltige Zeiträume und eine Zahl von 1 Million Würfe zum Beispiel. Oder nehmen Sie, das mache ich immer gern, dieses Beispiel. Einige Zahlenreihen. Was kommt da als nächstes? 6 natürlich. Und ich glaube, das ist evident. Nehmen wir das hier. Was würde da kommen? 12. Ja, das war natürlich. Jetzt nehmen wir eine andere Zahlenreihe. So, jetzt, was kommt nach dieser? Was kommt hier weiter? 3, 7, 10, 19, 25. Was kommt jetzt? Vergessen Sie, ich habe das soeben erfunden. Aber, jetzt kommt der Punkt. In einer Zahlenreihe mit 1 Million Zahlen könnte sich hier durchaus da eine bestimmte Gesetzmäßigkeit ergeben. Und wer garantiert bitte Ihnen, dass hier 6, 7, 8 nachher kommt? Vielleicht kommt jetzt 8, 12 und irgendwas. Das ist vielleicht eine ganz andere mathematische Gesetzmäßigkeit. Oder wer garantiert, dass hier 12, 14, 16 und so weiter kommen muss? Was ich damit zeigen wollte, es genügt uns. Wir sehen ein paar, in dem Fall Zahlen, wo wir Gesetzmäßigkeiten aus der Schule noch kennen. Natürliche Zahlen, gerade Zahlen, ungerade Zahlen, Primzahlen und was es da so alles gibt. Und schließen sofort. Es müssen nicht mehr als 5 oder 6 Zahlen da eingeschrieben werden. Wir schließen sofort auf die ganze Reihe. Und das ist natürlich gefährlich. Gut, nicht bei Zahlen, das können Sie machen, was Sie wollen, Sie werden deswegen nicht sterben. Aber das Gefährliche ist die Verallgemeinerung in vielen anderen Bereichen unter Umständen. Bitte.
Zu uns herstellen. Ich denke da entweder an gesamten Religionsbereich sind, das war mit dem Blitz angesprochen, dass wir glauben, das steht mit uns und nicht mit der Religion, oder wenn man an irgendwelche religiöse Handlungen denkt, wie Opfer für Götter, dass das uns etwas bringen sollte. Also das ist ja vielleicht auch ein Problem, das immer wieder von Menschen gelegt wird, dass man alles irgendwie auf sich bezieht.
Beides. Also auf der einen Seite zunächst einmal, nochmal diese Seilreihen, die muss man nicht auf sich beziehen, sondern da kennt man bestimmte mathematische Regelmäßigkeiten, die man gelernt hat, und schließt auch automatisch, ja, das muss so und so weitergehen. Das muss mit mir oder mit Ihnen zunächst nichts zu tun haben. Sie haben aber insoweit recht, natürlich. Die Beispiele mit der Supermarktkasse und dem Fahrkartenschalter an Bahnhöfen, da kann es natürlich sein, dass man dann auch genau zu schauen beginnt. Bei welchen Leuten geht das wesentlich besser? Wieso passiert einem das nicht? Wieso passiert immer mir das, dass ich da an der Kasse allein stehen muss und so weiter? Und das sind dann wiederum die archaischen sozusagen, die festsitzenden kognitiven Mechanismen, die sicher schon den frühen Menschen irgendwie irritiert haben, sobald er rational nachzudenken begonnen hat. Ja, wieso gerade ich? Es gibt Untersuchungen etwa vor Jahren schon durchgeführt im Raum Leipzig. Arbeitslose Frauen. Ich weiß nicht, eine Zahl, 100 oder 150 dieser Frauen wurden da als Probandinnen gewissermaßen genommen. Objektiv gesehen waren alle also in derselben Situation. Sie waren arbeitslos, wollten Arbeit finden. Das war der objektive Tatbestand. Aber die haben das Problem völlig anders gesehen. Diejenigen, die davon ausgingen, klar, das passiert gerade mir, ich habe nie Glück gehabt, die waren der Verzweiflung nahe, wie man sich denken kann. Die fanden auch keine Arbeit, weil sie auch keine mehr gesucht haben im Extremfall. Was soll ich, das passiert ja, ich finde ja nichts. Die anderen hingegen, die das anders gesehen haben, naja, das wird schon klappen, das ist nur vorübergehend, haben auch tatsächlich eher leichte Arbeit gefunden, weil sie dann völlig anders an die Dinge herangegangen sind. Sich nicht irritieren ließen von der Annahme, ja, das passiert mir halt nicht, ich bin ja immer unglücklich und ein Pechvogel und so weiter. Und dann gab es einige unter diesen Frauen, die das Phänomen mehr oder weniger rational betrachtet haben, die das nicht auf sich bezogen haben. Die waren weder besonders irritiert, noch verzweifelt, noch zu optimistisch. Also diese drei verschiedenen Reaktionen sozusagen auf ein und dasselbe Phänomen konnte man da herausfinden. Also, wir kreisen immer noch um die Frage Erkenntnis und Wirklichkeit, was ist wirklich? Die erwähnten Beispiele zeigen, dass selbstverständlich unser Erkennen, unser Wahrnehmen der uns umgebenden Welt diese Welt nicht eins zu eins abbildet, sondern dass in die Wahrnehmungen, in unsere Erkenntnisleistungen konstruktive Elemente eingehen, das heißt Elemente der Interpretation. Wiederum auf der Basis unterschiedlicher Erfahrungen und deren Verarbeitung bzw. den Erwartungen, die wir auf die Erfahrungen aufbauen. Ich hatte einmal, das ist ein tragischer Fall, einige, die frühere Vorlesungen bei mir besucht haben, werden die Geschichte schon kennen, andere wohl nicht. Einen Studenten, das war ziemlich zu Beginn meiner Laufbahn, der kam eines Tages zu mir, beziehungsweise saß ich im Kaffeehaus mit einigen anderen seiner Kommilitonen und der kam dann dazu und sagte, also es ist so nicht in Österreich, darf die Polizei jeden jederzeit grundlos verhaften. Ich habe ihm gesagt, also jeder sei grundlos, das ist in Österreich, das war vielleicht im Dritten Reich, aber sogar dort fand man Gründe bei einer Verhaftung, wenn auch ideologische. Nein, hat er gesagt, aber da war doch die Frau in Tirol, in Vorarlberg, die saß 48 Stunden unschuldig in Untersuchungshaft. Da habe ich gesagt, gut, na, das ist ein Irrtum, das hat ja nichts damit zu tun, dass die Polizei jederzeit grundlos verhaften darf. Nein, nein, das darf sie. Die anderen haben etwas gelacht und das Ganze wurde wieder vergessen. Ein paar Tage später bekam ich von dem jungen Mann einen Brief, ziemlich langen Brief, zwei oder drei Seiten, in dem mir einen Satz alarmiert hat. Da nun alle Menschen meine Feinde sind, ist für mich wohl ein Weg vorgezeichnet. Ja, gut, also ich bin eigentlich auch sein Feind, weil ich seine These oder Theorie oder Hypothese, was immer das war, nicht teile, dass die Polizei in Österreich jeden jederzeit grundlos verhaften darf. Verantwortungsbewusst, wie ich war und bin, habe ich natürlich dann mir gedacht, dass ich musste eingreifen. Den Brief kann ich einfach wegwerfen oder ins Archiv legen. Ich habe von einem mir bekannten Psychotherapeuten, Professor Strotzka, ist auch nicht mehr unter uns, den ich von irgendwelchen Symposien her kannte, angerufen. Ich sagte, ich muss Sie dringend sprechen, ja, kommen Sie zu mir. Und ich zeigte dem den Brief und so gut, dass Sie kommen, das ist höchster Alarm, das geht schon aus den Schriftzügen hervor, der Mann ist in höchstem Grade gefährdet. Nicht wahr? Der lebt in einer in sich geschlossenen Welt und offenbar völlig verängstigt. Klar, wenn ich daran glaube, ich kann jederzeit grundlos verhaftet werden, hätte ich auch Angst. Gut, um das abzukürzen, da war das nächste Problem, ja, wie bringe ich denn das so, dass der einen Psychotherapeuten aufsucht? Ich bin eh schon sein Feind. Alle Menschen sind seine Feinde. Und das als Psychotherapeut, Psychiater wahrscheinlich nicht unbedingt als Leute fehlinterpretiert hat, die, nein, dass er geglaubt hat, dass eben Psychotherapeuten, Psychiater Leute sind, die Geisteskranke behandeln und dass er dann geisteskrank ist, das ist klar. Das darf man ja, so jemand nicht sagen. Es war ein Glück dann für ihn gewissermaßen, weil er auch die Idee hatte, eine Dissertation zu schreiben, ausgehend von der Theorie, dass Geisteskrankheiten Rückschläge der Evolution sind. Regressive Phänomene, wenn Sie so wollen. Aber sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe ihm gesagt, allerdings brauchen wir dann einen zweiten Gutachter. Ich kann den evolutionstheoretischen Teil natürlich sehr gut beurteilen, aber da wäre es sehr wichtig, einen Gutachter zu haben auf dem Bereich der Psychiatrie. Psychotherapie, Gens von Professor Strotzka, der ist ein Fachmann für evolutionäre Rückfälle. Den nehmen wir, bitten Sie ihn, dass er also die Dissertation dann betreut. Ich habe den Strotzka angerufen, der kommt zu Ihnen bitte, aber Sie müssen davon ausgehen, unter welchen Voraussetzungen der zu Ihnen kommt, der möchte nicht bei Ihnen behandelt werden, sondern Sie sollen die Dissertation betreuen. Was dann daraus im Weiteren wurde, weiß ich nicht. Ich habe vor einem Jahr erst durch Zufall erfahren, dass der Mann inzwischen gestorben ist. Also nicht der Strotzka, der sowieso, aber der war schon alt. Jetzt bitte überlegen Sie Folgendes. Das ist traurig, obwohl es natürlich am Ende jetzt ins Lustige ausarten kann. Jemand, XY, geht mit der Hypothese durch die Welt, die Polizei, zumal in Österreich oder hier in Wien vor allem, kann grundsätzlich jeden grundlos verhaften. Es geht dieser Mann irgendwo bei der Oper vorbei, mit immer die Hypothese im Hinterkopf, ich kann verhaftet werden. Und siehe da, da steht ein Polizist. Also bei der Oper stehen meistens zwei, drei Polizisten, ich gehe oft vorbei. Was wird die Reaktion des Mannes sein? Verängstigt, nach links, nach rechts, außen, irgendwo hingehen. Einer der Polizisten wird ihn bemerken und fragen, ja, kann ich helfen, was ist los? Diese Anrede wird der Betreffende schon, also einen ersten Schritt zur Verhaftung interpretieren, wird gemäß den alten Instinkten die Flucht ergreifen, in die Walfischgasse etwa einbiegen. Was werden die Polizisten machen? Die müssen wir nachlaufen. Warum rennt der davon? Sofort Funk, verdächtiges Subjekt, läuft Walfischgasse von der Oper Richtung, ich weiß nicht, Schwarzenberg, irgendwo wird er aufgehalten werden und verhaftet. Tja, zumindest vorübergehend in Untersuchungshaft genommen werden. Damit hat er den letzten Beweis der Richtigkeit seiner Hypothese. Genau in Österreich, in Wien zumal, kann die Polizei jeden, jederzeit grundlos verhaften. Es wird keine Macht der Welt geben, wahrscheinlich, dem klarzulegen, mein Lieber, du hast dich ja selber verhaftet. Die hätten dich ja gar nicht bemerkt, die Polizisten. Wenn du den nicht komisch aufgeführt hättest, warum bist du davon gelaufen? Du hast ja nichts gemacht. So kann man damit dem nicht argumentieren. Das sind Extrembeispiele gewiss, aber sie zeigen, das ist das, worauf ich letztlich hinaus möchte, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir können uns natürlich auf dabei. Ich weiß nicht, was die für Erfahrungen damals hatte mit der Polizei, vielleicht gab es irgendeine, weiß ich nicht. Wenn man sich auf der Basis bestimmter Erfahrungen ein allgemeines Weltbild in allen Details dann konstruiert, nicht nur in Bezug auf eine Zahlenreihe oder in Bezug auf die Kassen und Supermärkte, in allen Details, dann wird man verrückt, ist ganz salopp gesagt. Was wir brauchen, was unsere steinzeitlichen Vorfahren brauchten, war eine in sich geschlossene, konsistente Welt. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Die klassische Abbild- oder Korrespondenztheorie besagt, die Welt, die Objekte dieser Welt sind genauso beschaffen, wie wir sie wahrnehmen. Das heißt, wir bilden die Welt eins zu eins in unseren Köpfen ab. Unser Gehirn wird dann so etwas wie ein gewaltiger Kasten, wo kleine Bilder gesammelt werden. Kleine Bilder von den wirklichen, realen Dingen da draußen. Das ist natürlich naiver Realismus, wie schon vorhin gesagt. Diese Theorie ist auch daher weitgehend ersetzt von der sogenannten Kohärenztheorie. Das heißt, wir brauchen nicht die Welt in unserem Kopf eins zu eins, sondern wir brauchen im Kopf eine Welt, die in sich geschlossen ist. Und, das ist der springende Punkt, das ist wiederum naturhistorisch gesehen, und uns ein Leben und Überleben ermöglicht. Auch wenn wir Teile der Welt da draußen vielleicht falsch interpretieren. Wir werden ja noch über imaginäre Welten auch reden und über Illusionen, die uns nichts ausmachen, solange sie unser Leben und Überleben nicht bedrohen. Also nicht Korrespondenz, nicht Übereinstimmung zwischen Außenwelt und den Bildern im Gehirn eins zu eins, sondern Kohärenz. Die Welt, wie sie sich mir darbietet, muss in sich stimmig sein. In sich stimmig heißt, dass ich mich auf dieser Basis so fortbewegen, so verhalten kann, dass ich damit auch zu leben bzw. zu überleben imstande bin. Da kommen wir dann auch natürlich zum Begriff der Wahrheit. Was ist denn wahr? Der Begriff der Wahrheit ist natürlich in der Philosophie einer der großen Begriffe, nicht wahr, über den sich viele Philosophen die Köpfe zerbrochen haben. Für mich klingt Wahrheit, oder ich assoziiere damit die Idee, es gibt da draußen irgendwo die Wahrheit, wir müssen sie nur finden. Das ist irgendwie eine Schnapsidee, nicht wahr? Wo soll denn die Wahrheit sein? Und kann es so sein, dass wir uns im Laufe des Lebens, zumal wenn wir Wissenschaft und Philosophie betreiben, immer mehr und mehr asymptotisch gewissermaßen der Wahrheit nähern? Ja, die Wahrheit ist also aus meiner Sicht natürlich nicht irgendetwas Gegebenes, sondern das ist etwas, was wir uns im weitesten Sinne konstruieren. Ich sage zum Beispiel heute, heute ist es für die, oder war es tagsüber, für die Jahreszeit sehr warm. Und dann sagen sie, ja, das ist wahr. Dieser Wahrheitsbegriff bedeutet aber nichts anderes als eine Übereinstimmung zwischen meiner und ihrer Empfindung. Wenn Sie im November, heute ist bereits der 28. 14 oder 15 Grad hat, wie ich mich überzeugt habe, mit einem Thermometer, naja, dann ist es warm. Wir werden ja alle übereinstimmen, jedenfalls die in gemäßigten Zonen hier leben. Aber das hat doch nichts zu tun mit absoluter Wahrheit. Irgendein Messgerät, ein Thermometer, das Menschen konstruiert haben, hat 14 oder 15 Grad angezeigt und wir fühlten, es ist relativ warm, also wärmer als es sonst im November um diese Zeit in der Regel ist. Jetzt aber können wir, und da kommen wir gleich zurück auf die kulturelle oder auch sonstige soziokulturelle oder ökologische Rahmenbedingungen, unter denen Menschen leben, wenn da ist ein Mensch hergekommen wäre und zwar zum ersten Mal heute nach Europa aus der Karibik, das ist kalt ist natürlich, dann wäre es kalt gewesen. 14 Grad nach Karibik, das ist ja schon. Wenn jemand gekommen wäre aus Grönland oder aus Nordsibirien, das ist ja heute, das ist ja tropisch, nicht? Das ist nicht einfach nur warm, das ist extrem heiß. Da gab es dann schon unterschiedliche Interpretationen eines und derselben messbaren Phänomens. Objektiv messbar, allerdings mit einem Gerät, das Menschen erfunden und konstruiert haben. Und es sind ja auch Menschen gewesen, die Temperaturgrade entwickelt haben. Die Temperatur kam ja nicht als objektive Realität über uns. Es steht ja in der Natur stehen ja nirgends Grade, Celsius oder was auch immer. Wichtig ist natürlich nur, dass wir gemäß unserer Wahrheiten, unter Anführungszeichen, adäquat reagieren. Man könnte ja sagen, aus strikt evolutionstheoretischer Sicht, wahr ist, was sich bewährt. Die Dame, die ich vorhin erwähnt habe, ohne den Namen zu nennen, an den ich mich ja gar nicht mehr erinnern kann, die glaubte, man kann auch vom Stephansturm hinunterspringen und das Ganze als Konstruktion gewissermaßen auffassen, die hat eine Wahrheit, die sich sicher nicht bewährt. Jeder, der versucht, vom Stephansturm hinunterzuspringen, und zwar nicht in der Absicht, Suizid zu begehen, hat das nicht überlebt. Auch der, der Suizid begehen wollte, hat natürlich nicht überlebt, aber das wäre eine andere Motivation. Und einer unserer steinzeitlichen Vorfahren, der geglaubt hat, wenn ich mich ins Feuer setze, dann wird das der ultimative Kick, der ist auch nicht alt geworden. Falls er sich noch nicht zuvor fortgepflanzt hat, wird er das auch nachher nicht mehr geschafft haben. Also dürfte die Zahl derer, die solche Ideen vertreten haben, nicht? Wie gesagt, man kann von 130 Meter herunterspringen, da wird nichts passieren, man kann es ins Feuer setzen, das wird optimal sein und so weiter. Die sind, sofern es jemals gab, in ihren Populationen ausgestorben. Die sind nicht alt geworden. Die wurden von der harten Realität eingeholt. Also wahr ist, was sich bewährt, heißt nicht, dass ich mir jede beliebige Wahrheit konstruieren kann und damit auch alt werden kann. Ich muss schon meine Wahrheit in Bezug setzen auf die Außenwelt. Es gibt einen schönen Spruch des amerikanischen Paläontologen George Simpson, der immer wieder hunderte Male zitiert wurde. Simpson, ein bekannter amerikanischer Paläontologe, der auch über philosophische Fragen der Biologie geschrieben hat und so weiter. Der bekannte Spruch, der Affe, der keine realistische Vorstellung hatte von dem Ast, nachdem er sprang, war sehr bald ein toter Affe und wurde nicht unser Vorfahren. War mal der Affe, der keine realistische Vorstellung hatte von dem Ast, nachdem er sprang, war bald ein toter Affe und gehört sicher nicht zu unseren Vorfahren. Was heißt nun der Realismus eines Affen? Sie erinnern sich, wir haben darüber gesprochen, dass dieser Raum hier zum Beispiel von unterschiedlichen Lebewesen unterschiedlich wahrgenommen wird. Vom Hund anders als von einer Fledermaus oder von einer Stubenfliege oder von einem Menschen. Wie ist es der Ast für einen Affen? Einen beliebigen Affen, ja, egal welche Art. Aber viele Affen, denken wir etwa an die Gibbons, sind elegante Baumakrobaten, die da von Ast zu Ast springen. Offenbar sehr gut abschätzen können, wie weit sie springen müssen. Der Gibbon muss natürlich nicht Äste im botanischen Sinne verstehen und darüber nachdenken, was für eine Spezies von Bäumen sind das und so weiter und wie kann man das abmessen, soll man da das metrische System verwenden, das braucht er alles nicht. Er muss abschätzen können, ungefähr die Entfernung, die Distanz von A zu B, von dort, wo er gerade sitzt oder steht und dem Ast. Natürlich gibt es Gibbons, die gelegentlich daneben greifen, zu früh, was sich zu spät festhalten und hinunterfallen. Wie ich mir von Primatologen sagen ließ, wurden viele Gibbons mit Knochenbrüchen gefunden, die aber nicht daran gestorben sind. Offenbar sind das Gibbons durchaus gewohnt, dass sie immer hinunterfallen und da hat die Evolution das so gewissermaßen gekittet, buchstäblich, dass die Knochenbrüche überleben. Aber gut, das sind ja auch spezialisierte Baumbewohner. Ab einer bestimmten Höhe des Baumes wird das ein Gibbon auch nicht überleben, also einen Fehlgriff begeht. Er ist einfach tot. Nun, wie gesagt, die Gibbons müssen nicht in unserem Sinne, im wissenschaftlichen Sinne, irgendwas über Äste und Zweige und Bäume wissen, Sie müssen nur Distanzen berechnen können, auch nicht im mathematischen Sinne abschätzen können. Unter den Millionen, Abermillionen Gibbons, die da herumspringen, irgendwo in chinesischen Wäldern oder allgemein, früher gab es ja auch noch in weiteren Regionen Südostasiens, millionenfach musste sich dieser Sprung bewähren. Sonst hätten die Tiere nicht überlebt. Wenn jeder zweite daneben gesprungen wäre, dann wäre das schon statistisch gesehen ein Drama für die Population. Das wäre ungefähr so, wie wenn jedes zweite Flugzeug abstürzen würde. Wie viele Leute würden da noch fliegen? Niemand mehr. Vielleicht da haben sie die russische Roulette gewissermaßen. Vielleicht stürzt ab, vielleicht nicht. Aber jeder zweite stürzt ab, na gut. Irgendwann bin ich dran. Das heißt also, eine signifikant große Anzahl der Gibbons muss im Sinne von Simpson die Äste realistisch eingeschätzt haben. Wie gesagt, realistisch heißt nicht, dass da irgendeine Reflexion dazugehört über Äste und so weiter, sondern nur die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten gegenüber einem bestimmten Objekt in der Umwelt, also in dem Fall ein Ast. Das illustriert vielleicht auch noch die Aussage, wahr ist, was sich bewährt. Würden Gibbons immer entweder zu weit springen und auf der anderen Seite des Astes hinunterfallen oder immer zu kurz und schon bevor sie den Ast erreichen hinunterfallen, dann wären sie sehr bald tote Affen gewesen. Einige hätten vielleicht die Sprünge überlebt, aber wie gesagt, ab einer bestimmten Höhe von Bäumen nicht mehr und dann wäre es aus gewesen. Das also wäre unter dem tierischen Realismus zu verstehen, bitte unter großen Anführungszeichen. Nicht alles kann man einfach ignorieren. Auch wir Menschen können das nicht. Wir können zwar vieles interpretieren, aber wie gesagt, die Interpretation muss sich immer wieder an der Außenwelt auch in irgendeiner Form bewähren. Wir Menschen sind fehleranfällig, wie alle Lebewesen, das ist klar. Nur stoßen wir immer wieder an Grenzen. Wir haben ja auch sagen lassen, dass wir die vorhin Flugzeuge erwähnte, und dass bei jedem Langstreckenflug Piloten so bis zu 12 verschiedene Fehler machen. Kannst nicht nachprüfen. Nur sind das offensichtlich immer nur Fehler, die entweder der Pilot unmittelbar bemerkt und sofort korrigiert, oder die sind so belanglos, dass das Flugzeug auch trotzdem problemlos weiterfliegen wird. Wir alle machen Fehler im Alltag. Das können Sie sich selber gewissermaßen kritisch betrachten. Das passiert mir immer wieder. Ich stehe auf dem Arbeitszimmer und gehe ins Schlafzimmer. Dort angekommen, weiß ich nicht, was wollte ich eigentlich da jetzt. Da gehe ich wieder zurück zum Schreibtisch und sehe da die Brille. Ah, das Brillenputztuch wollte ich mir holen. Jetzt habe ich es wieder. Solche Dinge passieren uns immer wieder, sind aber nicht weiter tragisch. Tragisch wird es dann, wenn jemand grundsätzlich immer in die falsche Richtung läuft oder grundsätzlich nie weiß, was er tun wollte. Das sind entweder die Alzheimer-Patienten oder sonstige mögliche tragische Fälle. Bitte.
Ist es aber auch nicht so, dass zum Beispiel auch routinemäßige Vorgänge besonders gefährlich sind? Also so zum Beispiel, wenn man gehört hat, auf der Luftfahrt, ist es so, dass es die Enteisung automatisch immer abgibt, dass irgendwie
ein Eisen
gebraucht wurde,
dann ja, deswegen passieren ja die meisten Unfälle bekanntlich im Haushalt und nicht beim Fliegen, weil das Routinearbeiten sind, die man mechanisch verrichtet und nicht mehr kritisch reflektiert. Nur, wie weit kämen wir, wenn ich mir in der Küche Kaffee mache, diesen Vorgang kritisch zu reflektieren beginnen würde? Hätte ich ja nicht den Kaffee. Vor allem, wenn ich berücksichtigen würde, welche Möglichkeiten es gibt, dass die Kaffeemaschine explodiert. Das passierte ja schon, das war ja nichts Neues. Wir gehen in der Regel davon aus, dass sich das Bewährte auch zum nächsten Mal bewähren wird. Noch einmal, Erfahrung und Erwartung, was sich so und so oft, die Erfahrung, die sich so und so oft bestätigt hat, oder besser gesagt, die Erwartung, die sich auf der Basis bestimmter Erfahrungen so und so oft bestätigt hat, führt uns dazu, auch zum nächsten Mal bevorliegen ähnlicher Umstände dasselbe zu erwarten. Also wir verkürzen damit natürlich die Möglichkeiten, die es grundsätzlich in dieser Welt gibt, und konzentrieren uns nur auf die kleine Welt, in der wir leben, beziehungsweise in der wir Erfahrungen gesammelt haben, auf deren Basis wir bestimmte Dinge mit Recht erwarten. Das ist der ganze Zauber gewissermaßen. Aber wir sind jetzt leider wieder am Ende der Vorlesung. Wir werden sicher in diesem Semester nicht fertig mit allem, was ich sagen wollte. Bei weitem nicht. Aber abschließend vielleicht Folgendes. Die Welt, in der wir leben, ist eine reale. Davon geht jedenfalls ein Evolutionstheoretiker aus, das ist nicht erfunden, nicht weiter. Die Sonne, der Mond, die Sterne, Steine, Gebirge, Seen, Flüsse, Bäche, Hörsäle seit einiger Zeit in der Evolutionsgeschichte sind real. Sie haben bestimmte Strukturen, die für uns auch erkennbar sind. Ich habe mit dieser These auch zu Beginn der Vorlesung Anfang Oktober begonnen. Bestimmte Strukturen, die erkennbar sind. Und wir können uns auf bestimmte Vorgänge, auf bestimmte Regelmäßigkeiten verlassen. Wir sammeln bestimmte Erfahrungen und auf die Basis der Erfahrungen setzen wir Erwartungen und das Ganze ist ein Kreislauf. Jede bestätigte Erwartung erweitert den Erfahrungshorizont. Jeder erweiterte Erfahrungshorizont führt zu weiteren Erwartungen. Das ist genauso wie das Ratiomorph, wie der Igel, der sein Stachelkleid aufstellt. Millionen Igel haben so und so oft erfahren, wenn sie am Marder nähert, Stachelkleid aufstellen, dann funktioniert es wieder. Und der nächste Igel erwartet das auch. Nur wie schon bei anderer Gelegenheit gesagt, blöderweise erwarten Igel, dass es bei Autos genauso geht. Weil die Autos in ihr Weltbild, in ihre kognitive Welt nicht hineinpassen. Die gab es die längste Zeit nicht. Die wurden erst vor kurzem erfunden. Jetzt ist die Frage, nicht? Also bis die Igel lernen, dass es nicht immer genügt, die Stacheln aufzustellen, wird es sie wahrscheinlich nicht mehr geben, vielleicht auch keine Autos mehr. Was uns Menschen betrifft, sind wir in einer ähnlichen Situation. Nur ist unsere Welt eine ganz andere als die unserer prähistorischen Vorfahren. Wir verrechnen zum Beispiel, das abschließend noch, Kausalitäten linear auf A folgt B, auf B, C, auf C, D und so weiter. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Klar, wir auf Blitz folgt Donner und so weiter. Das eine ist die Ursache vom anderen. Davon war zum letzten Mal schon kurz die Rede. In einer komplexen Welt kann das völlig anders sein. Da ist nicht nur A, B, C, D. Da kann D auch auf A zurückwirken über Umwege, über komplexe Strukturen. Das berücksichtigen wir gar nicht. Oder exponentielles Wachstum. Nicht? Das ist ein Phänomen, mit dem Mathematiker zwar wunderbar operieren können, dass uns aber unsere Anschauung nicht zugänglich ist. Also der berühmte Eimer, der halb voll ist, plötzlich ist er ganz voll, nicht? Also das entspricht nicht unserer stammesgeschichtlichen Erfahrung. Und man weiß, dass wenn man einen Eimer tropfenweise füllen sollte, da gibt es ja schöne Berechnungen, nicht? Und zwar nach dem Prinzip, also nach dem Prinzip geometrischer Folgen, also 1, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter, dann ist der Kübel irgendwann halb voll und dann genügt ein Tropfen und der ist ganz voll. Damit hätten wir nicht gerechnet. Oder der Teich mit Seerosen, der ist halb zugewachsen, plötzlich ist er ganz zugewachsen. Gut, das war in den kognitiven Welten unserer Vorfahren nicht gegeben. Sich damit zu beschäftigen war nicht notwendig. Und die Evolution geht ja gewissermaßen sparsam vor sich. Warum hätte sie uns mit bestimmten Sinnen ausstatten sollen zur Wahrnehmung von komplexen Phänomenen, die es die längste Zeit gar nicht gab. Was hätte der Neandertaler davon gehabt, wenn er exponentielles Wachstum intuitiv erfasst hätte? Das gab es ja nicht. Was hätte er da erfassen sollen? Oder was hätte irgendein Lebewesen in der Natur gehabt, wenn es in der Evolution ein Sinnesorgan zur Wahrnehmung von Radioaktivität sozusagen bekommen hätte? Die in der Natur gegebene Radioaktivität ist für die Lebewesen belanglos. Das muss niemand wahrnehmen. Kernreaktoren sind ein Spätprodukt der Evolution. Heute wäre es leider ganz günstig, wenn jemand schon aus 100 Kilometern Entfernung riechen könnte, da passiert morgen was. Aber dafür haben wir eben keine Sinne, weil sie nicht nötig waren. Gut, damit Noch ein Satz. Daraus kann man abschließen, aber gleichzeitig ist schon auf weitere Überlegungen vorweisend, schließen. Die längste Zeit lebten wir in einer ziemlich konstanten, für uns überschaubaren Welt. In dieser Welt haben sie unsere Anschauungsformen, hat sie unsere Intuition, alles entwickelt und einigermaßen bewährt. Und die komplexe Welt, in der wir heute leben, die wir uns selber geschaffen haben, geht über diese Dimensionen weit hinaus und ist natürlich eine gewaltige Herausforderung unserer kognitiven Kapazitäten, die vielleicht nicht ausreichen werden, um diese Welt auch tatsächlich nicht nur zu begreifen, sondern auch zu bewältigen. Aber mehr dazu und zu ähnlichen Dingen dann zum nächsten Mal. Ich danke für Ihr Interesse.